ARD. Contentwarnung. Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass dieser Podcast wahre Verbrechen und Kriminalfälle thematisiert und Schilderungen von Gewalt und Sex enthält. Das kann für einige von euch belastend sein. Dieser Podcast ist auf keinen Fall für Kinderohren geeignet.
Bayern 3, True Crime. True Crime. Unter Verdacht. Ein Podcast von Bayern 3.
Es ist eine unfassbar grausame Tat, die die Stadt Koblenz 2011 erschüttert. Das angesehene ältere Ehepaar S. wird tot in seiner Wohnung im Stadtteil Horchheim aufgefunden. Mit vielen Messerstichen brutal ermordet. Die Ermittler tappen monatelang im Dunkeln. Schließlich kommt es zu einer Festnahme, die für ungeheures Aufsehen sorgt. Bis heute.
Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell von seinen wahren Kriminalfällen.
Welcome back zu einer neuen True Crime Folge. Hello, hello, hello. Und ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gesehen, auch heute werden wir uns nochmal mit einem unserer Tourfälle beschäftigen. Alex und ich, wir waren ja jetzt 2 Jahre zusammen auf Tour unterwegs und dieser eine erste Fall, den wir da auf der Bühne besprochen haben, der hat euch wahnsinnig beschäftigt. Es sind so viele Fragen reingekommen, dass wir eigentlich immer an einem Abend da standen und dachten, okay, wir müssen die Show noch um 3 Stunden verlängern, damit wir die ganzen Fragen durchgehen können.
Wir haben auf jeden Fall dazugelernt, denn wir dachten damals, als wir die Show zusammen entwickelt haben. Ja, wir müssen unseren Zuhörern schon was bieten. Ach, nehmen wir gleich 4 Fälle mit,
ja,
um dann festzustellen, dass es auch mit einem durchaus getan gewesen wäre, denn den hätte man auch über 4 Stunden erzählen können.
Ja, und wir freuen uns sehr, wenn ihr im Herbst wieder mit am Start seid. Im Oktober diesen Jahres geht's los, da sind wir wieder auf Tour mit 9 Fällen und da freuen wir uns natürlich, alte, bekannte Gesichter zu sehen, aber auch neue. Ihr habt es ja gerade eben schon gehört in unserer kurzen Zusammenfassung. Wir sprechen auch heute über den Doppelmord von Koblenz. Im ersten Teil haben wir uns der Frage gewidmet, was ist genau passiert und wie sind die Ermittler vorgegangen, um einen Täter zu fassen. Ihr wisst, Henrike, die Frau von Bernd, wurde am Ende verurteilt. Sie hat die lebenslange Freiheitsstrafe und on top noch die besondere Schwere der Schuld bekommen. In diesem Fall gab es keine Beweise, das war ein reiner Indizienprozess. Im zweiten Teil, also in unserer letzten Folge, sind wir genau diese Indizien im Detail mit euch durchgegangen. Wahnsinnig spannend, sehr komplex und ich glaube, die Ermittler unter euch, die sind da richtig auf ihre Kosten gekommen. Und heute widmen wir uns vor allem euren Fragen, die auch in der Show schon aufgeploppt sind, die jetzt hier auch in den letzten 2 Wochen reingekommen sind. Falls ihr vielleicht gerade einer der Quereinsteiger oder Quereinsteigerinnen seid, dann hört doch gern nochmal die ersten 2 Folgen nach, dass ihr auch wirklich up to date seid. Alle Folgen findet ihr auf bayern3.de, in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und hier an der Stelle für euch auch nochmal der wichtige Hinweis, dass Alex hier keine neutrale Position einnimmt. Das ist hier auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Deswegen ist das hier natürlich auch keine neutrale Gerichtsberichterstattung. Wir wollen noch mal kurz an unsere letzte Folge anknüpfen. Es waren wahnsinnig viele Indizien und vielleicht habt ihr euch auch am Ende gedacht, oh, habe ich jetzt auch wirklich alles mitbekommen? Deswegen gehen Alex und ich die jetzt noch mal in einem kurzen Schlagabtausch für euch durch. Ich nehme die Seite des Gerichts ein und Alex logischerweise die Seite des Strafverteidigers. Indiz Nummer 1. Henrike hatte kein Alibi und sie hatte die Möglichkeit, die Tat zu begehen.
Dem ist entgegenzuhalten, dass es kaum machbar ist, in der Zeit des fehlenden Alibis über 700 Kilometer zu fahren, einen grausamen Doppelmord zu begehen, Kleidung und Tatwaffe zu entsorgen, das Auto dann auch noch in eine Werkstatt zu bringen und von dort dann zu Fuß nach Hause zu gehen und bei alledem nirgends geblitzt zu werden oder zumindest mal an einer Raststätte oder beim Tanken aufgezeichnet zu werden.
Indiz Nummer 2. Das Gericht geht davon aus, dass das Fahrzeug, mit dem Henrike an den Tatort gefahren sein soll, nicht defekt war.
Das sahen ja die Gutachter grundsätzlich mal anders, denn die konnten ja Defekte feststellen. Und wie ich schon in Folge 2 erwähnt habe, war das Auto beim Gerichtsgutachten noch nicht einmal mehr fahrbereit.
Indiz Nummer 3. Henrike hat sich versucht, im Tatzeitraum ein Auto von Freunden zu leihen, um nicht mit ihrem eigenen Auto am Tatort gesehen zu werden.
Dem kann man entgegenhalten, dass es nicht sonderlich geschickt wäre, auch mit dem Auto eines Bekannten oder eines Nachbarn am Tatort aufzutauchen, denn auch das hätte ja gesehen und dann entsprechend zurückverfolgt werden können. Und zum anderen hatte Henrike ja einen Grund, sich ein Auto zu leihen, denn sie wollte ja eigenen Bekundungen zufolge einen Suizid begehen und den will man vielleicht nicht unbedingt im familieneigenen Fahrzeug begehen, wo man mit seinen Familienangehörigen unterwegs ist.
Indiz Nummer 4. Henrike hat ein sehr auffälliges Tatortverhalten gezeigt. Sie hat nicht nur den Überraschungsbesuch mit dem Schwiegervater eingefädelt, um möglicherweise die Erste am Tatort zu sein. Sie hat ihre Kinder auch direkt zum Gassigehen geschickt mit den Hunden. Sie hat die Leichen angefasst und ist wild in der ganzen Wohnung rumgelaufen, unter anderem auch ins Obergeschoss, um mögliche Spuren zu verwischen.
Wenn man unter Schock steht, aber ein nachvollziehbares Verhalten, da reagieren Menschen nicht rational. Und umgekehrt haben auch Nachbarn bestätigt, dass zum Beispiel das mit dem Gassigehen gang und gäbe war. Im Übrigen wurden ja auch keinerlei Spuren von Henrike am Tatort gefunden.
Indiz Nummer 5. Henrike hatte einen Haustürschlüssel, hatte also die Möglichkeit, unbemerkt ins Haus reinzukommen.
Vor dem Beet der Haustüre lag allerdings ein Schlüssel. Bei diesem Schlüssel könnte es sich auch um einen Ersatzschlüssel gehandelt haben, mit dem dann auch jeder andere in das Haus gelangt sein könnte und damit auch jeder andere Täter sein könnte.
Indiz Nummer 6. Henrike hat ein sehr auffälliges Verhalten bei den Abhöraktionen an den Tag gelegt. Sie war wahnsinnig nervös, als die Ermittler gesagt haben, die Man-Trailer-Spuren würden zu ihr führen. Und sie hat sich unter anderem versucht, ein Alibi bei ihrer Tochter zu verschaffen.
Wenn man unschuldig eines Doppelmordes verdächtigt wird, dann lässt sich doch ganz gut nachvollziehen, warum man nervös ist.
Indiz Nummer 7. Henrike hat ihrer Nachbarin gegenüber Täterwissen geäußert. Sie hat gesagt, der Täter muss wohl mit einem Neoprenanzug diese Tat begangen haben, denn es wurden ja keine Spuren gefunden.
Nie wurde Tatkleidung gefunden und niemand konnte darüber berichten, dass Henrike jemals im Besitz eines Neoprenanzugs gewesen wäre.
Indiz Nummer 8. Henrike hatte eine Handverletzung direkt am Morgen nach der Tat.
Tatsächlich handelte es sich allerdings um einen mini-kleinen Kratzer, der nicht mit dem Spurenbild eines brutalen Doppelmordes in Einklang zu bringen war. Und vor allem hatte sie ja auch selbst keinerlei Blutspuren hinterlassen.
Indiz Nummer 9, beziehungsweise ein entscheidender Zeuge. Henrike wurde von einem Motorradfahrer in der Tatnacht in der Nähe von Koblenz in ihrem BMW gesehen.
Bei dessen Aussage gab es aber Widersprüche, zum Beispiel was die Aussage zu seinem Fernsehkonsum angeht, auch seine Merkfähigkeit trotz Schocks und Gedankenversunkenheit und laut einer Nachstellung in der SWR-Doku Mord ohne Beweise ist es kaum möglich, sich ein Kennzeichen in der Kürze der Zeit bei den nächtlichen Sichtverhältnissen und vor allem bei dieser hohen Geschwindigkeit zu merken.
Indiz Nummer 10. Das Gericht hat den sogenannten Bäckereizeugen nicht geglaubt, die angegeben haben, sie haben das Rentner-Ehepaar einen Tag nach dem angenommenen Todestag in der Stadt gesehen. Das Gericht war sich sicher, dass diese Bäckereizeugen sich irren. Einer der Zeugen hat behauptet, dass er das Auto der Rentner gesehen hätte. Daraufhin wurde die Funkfernbedienung untersucht und man konnte nicht feststellen, dass das Fahrzeug bewegt wurde.
Dann müssten sich ja gleich drei Zeugen unabhängig voneinander geirrt haben, die zudem auch noch unabhängig von der Familie S sind. Und zudem konnte man feststellen, dass nur die Schlüssel mit der Funkfernbedienung entsprechende Fahrbewegungen des Fahrzeugs aufzeichnen. Und dieser mechanische Schlüssel könnte ebenso gut für die Fahrt des Autos benutzt worden sein.
Indiz Nummer 11. Henrike hat während des Gerichtsprozesses angegeben, dass sie in der Tatnacht tatsächlich unterwegs war, weil sie einen Suizid begehen wollte. Ein Gutachter wiederum konnte keine suizidale Neigung bei ihr feststellen. Deshalb geht das Gericht davon aus, dass diese Aussage nur ein Vorwand war.
Allerdings war sie nur 2 Stunden lang unterwegs. Das hätte nicht ausgereicht, um nach Koblenz und zurückzufahren. Und zum anderen konnte ein Arzt bestätigen, dass Henrike zu diesem Zeitpunkt unter chronischen Schmerzen litt, die durchaus Anlass dafür gewesen sein könnten, mit solchen Schmerzen nicht mehr leben zu wollen.
Indiz Nummer 12. Bekannte berichten von einem angespannten Verhältnis zu den Schwiegereltern.
Zahlreiche andere Zeugen berichten allerdings von einem sehr positiven Verhältnis und eine stete, großzügige finanzielle Unterstützung durch die Schwiegereltern.
Und damit kommen wir zu Indiz Nummer 13. Henrike und Bernd hatten finanzielle Probleme und damit ist das Motiv der Habgier sehr wahrscheinlich.
Im Laufe des Gerichtsverfahrens stellte sich aber heraus, dass die beiden eine ausgeglichene Kontobilanz hatten.
Indiz Nummer 14. Nachdem das Erbe von 1,5 Millionen an Bernd übergegangen ist, haben Henrike und Bernd erstmal das Haus renoviert und sich ein Auto gekauft.
Die Renovierungsarbeiten erfolgten allerdings überwiegend in Eigenleistung. Heißt, Henrike und Bernd haben da selbst Hand angelegt. Und was das Auto angeht, dabei handelte es sich um einen gebrauchten japanischen Kleinwagen.
So, jetzt sind wir alle wieder auf dem aktuellen Stand. Hört gern nochmal in unsere letzte Folge rein. Da haben wir das alles nochmal sehr viel ausführlicher besprochen. Das jedenfalls waren die Indizien, die dazu geführt haben, dass Henrique zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Und zudem wurde noch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Bevor wir uns euren Fragen widmen, lasst uns mal kurz gucken, was wir bisher alles über Henrique wissen.
Henrique S. ist eine große, breitschultrige Frau mit kurzen, rötlich gefärbten Haaren. Von Bekannten wird sie als eher kühle Person beschrieben. Das liege in ihrer Natur. Aufgrund eines Rücken- und Schulterleidens hat sie chronische Schmerzen. Ein Grund dafür, warum sie eigenen Angaben zufolge häufig unglücklich ist und auch von Suizidgedanken geplagt wird. Zusammen mit ihrem Mann Bernd hat Henrique S. drei Töchter. Er arbeitet bei einem Versicherungsunternehmen, verfügt über ein solides Einkommen. Sie hat einmal BWL studiert und jobbt nun in einer Buchhandlung. Hin und wieder sind sie etwas knapp bei Kasse, haben ein Darlehen aufgenommen und Schulden. Doch die Schwiegereltern von Bernd S. helfen aus, schenken ihrem einzigen Sohn immer wieder Geld. Henrique kaufen sie kurz vor ihrem Ableben ein Auto im Wert von knapp 20.000 Euro. Anzeichen für ein Zerwürfnis oder einen heftigen Streit mit den Schwiegereltern gibt es keine. Henrique S. soll sie im Juli 2011 getötet haben, um an das gesamte Erbe zu kommen. Tatsächlich renoviert sie kurz darauf zusammen mit Bernd S. das Haus und kauft sich einen Wagen. Als sie für den Tod ihrer Schwiegereltern verantwortlich gemacht wird, beteuert sie immer wieder ihre Unschuld. Ihr Mann Bernd hält zu ihr. Kurz vor Weihnachten soll schließlich das Urteil gegen Henrique S. fallen. Allerdings ist sie im Gerichtssaal noch gelassen. Ihr letztes Wort lautet: Ich kann nur wiederholen, ich habe die Tat nicht begangen. Als schließlich das Urteil gesprochen wird, lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld, bricht sie in Tränen aus.
Die Jessica hat uns damals bei unserem Tourstop in Rosenheim die Frage gestellt: Was haben denn die Handydaten von Henrique damals ausgesagt?
Nichts. Das ist aber auch kein Beweis bzw. kein Indiz für ihre Unschuld. Denn heutzutage, das habe ich ja auch schon öfters gesagt, wissen ja schon jugendliche Kleinkriminelle, dass wenn sie auf ihre Diebestouren im Supermarkt gehen, besser ihr Handy zu Hause lassen, weil sich anhand der Handydaten nicht nur das Bewegungsprofil nachvollziehen lässt. Heutzutage zeichnen Handys ja noch viel mehr auf. Übrigens werden Handydaten gerade bei Mordfällen zu immer wichtigeren Ermittlungsansätzen. Man kann zum Beispiel anhand der Auswertung des Handys feststellen, wie die Herzfrequenz war, ja, wann vielleicht der Stresspegel besonders hoch war, wie viele Schritte man noch gegangen ist. All das sind Punkte, die man heutzutage auswerten kann.
Das ist Wahnsinn.
Also den perfekten Mord heutzutage zu begehen, ist mittlerweile ein Ding der Unmöglichkeit geworden. Mhm. Und trotzdem behaupte ich es aber weiterhin, es gibt den perfekten Mord.
Das wurden wir auch immer wieder während der Tour gefragt. Glaubst du, dass du den perfekten Mord begehen könntest?
In der Theorie ja, in der Praxis würde mir wahrscheinlich genau das passieren, was ja viele Mordermittler auch von sich sagen, wenn sie gefragt werden, könnten sie denn den perfekten Mord begehen? Man muss an so viele Dinge denken, so kleinteilig denken, dass die Chance, etwas zu übersehen oder zu vergessen, so hoch ist, dass man am Ende dann doch des Mordes überführt würde. Aber ganz ehrlich, ich bin ja Team Leben und Leben lassen. Ich habe gar nicht vor, irgendjemanden umzubringen.
Das ist sehr beruhigend. Vielen Dank, dass wir Sie jetzt auch nochmal festgehalten haben. Und dazu passt eigentlich auch eine ziemlich kluge Frage, die damals in Stuttgart von Mario gestellt wurde. Wenn dieser Mord wirklich so detailreich von Henrique geplant gewesen war, warum hatte sie denn dann kein Alibi? Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Ein so ausgefuchster Täter würde doch an sowas denken und sich eins beschaffen.
Ja, und genau das ist eines der Argumente, die Henrique mir gegenüber auch immer wieder geäußert hat. Sie hat gesagt, sie müsste sich ja jetzt vor Auftragsmorden gar nicht mehr retten können, wenn sie eine so durchgeplante Tat hätte begehen können, ohne auch nur die geringste Spur am Tatort zurückzulassen. Wir erinnern uns, es gab keinerlei Sachspuren, die auf Henrique hingedeutet hätten, noch nicht einmal ein Hautschüppchen oder ein Härchen. Und dann vergisst sie sich aber, Gedanken zu ihrem Alibi zu machen. Also halte ich auch schon für sehr kühn, diese Behauptung des Gerichts.
Und dann gab es noch ganz viele Fragezeichen bei euch bezüglich des Tatzeitpunkts. Es kam immer wieder die Frage von euch, kann es denn nicht doch sein, dass das Rentner-Ehepaar schon einen Tag vorher getötet wurde?
Also die Rechtsmedizin konnte ja keinen genauen Tatzeitpunkt feststellen, weil die Leichen offensichtlich schon länger gelegen hatten und damit eine Rückrechnung anhand der Leichentemperatur nicht mehr möglich war. Die Rechtsmedizin kam zu einem Tatzeitraum von etwa 3 Tagen. Der wahrscheinlichste soll Mittwoch laut rechtsmedizinischer Untersuchung gewesen sein. Der schied aber schon denknotwendigerweise deshalb aus, weil an diesem Mittwoch nachweislich ein Mietvertrag noch abends geschlossen wurde, sodass die Polizei dann den nächstmöglichen Tag, nämlich den Donnerstag, ins Auge fasste, weil ja auch hier die Nachbarin, wir erinnern uns, aus der Einliegerwohnung im Obergeschoss diese verdächtigen Geräusche gehört hatte. Die Rechtsmedizin schloss aber auch nicht aus, dass der Tatzeitpunkt auch der Freitag gewesen sein könnte. Wir erinnern uns, jener Tag, an dem am Morgen die 3 Zeugen das Rentnerpaar noch lebend in der Stadt gesehen hatten.
Ihr wisst ja, dass Henrike und Bernd Eltern von 3 Töchtern sind. Und dazu kam immer wieder die Frage, wie kann es denn eigentlich sein, dass Henrike 9 Stunden nach Koblenz gefahren ist, wenn sie doch Kinder zu Hause hat? Hier zum Beispiel hat das Julia damals in Mannheim geschrieben.
Berechtigte Frage, denn Henrike hatte zu dem Zeitpunkt 3 minderjährige Kinder im Alter zwischen 12 und 16 Jahren. 1 der 3 Kinder war wohl in der Tatnacht bei einer anderen Freundin zu Hause, die anderen beiden hingegen daheim. Und die Polizei hat dann auch beide Kinder befragt. Übrigens in rechtswidriger Art und Weise, denn die Polizei hätte die beiden Kinder nicht ohne Zustimmung eines sogenannten Ergänzungspflegers befragen dürfen. Warum? Minderjährige Kinder unterliegen der Einwilligung der Eltern. Wenn die Eltern aber selbst tatverdächtig sind, gäbe es ja einen Interessenskonflikt und deshalb müsste dann ein Gericht einen sogenannten Ergänzungspfleger bestellen, der dann darüber entscheidet, ob die Kinder mit der Polizei reden oder nicht. Das hat man nicht gemacht. Nichtsdestotrotz haben die Kinder dann der Polizei Rede und Antwort gestanden. Da hätte man im Nachhinein als Strafverteidiger auch dagegen vorgehen können und zum Beispiel der Verwertung dieser Aussagen widersprechen. Aber die Kinder haben jetzt auch nichts Verfängliches gegenüber ihrer Mutter gesagt, denn sie haben gesagt, sie sind jetzt in einem Alter, wo sie nicht nachgucken, was die Mama im Schlafzimmer genau macht. Sie sind davon ausgegangen, dass die Mutter zu Hause ist.
Und trotzdem kannst du sie in einem Alter zwischen 12 und 16 natürlich gut alleine lassen. Maximilian war auf unserer Tour in Köln und wollte wissen, welche Umstände gereicht haben, damit Henrike abgehört werden durfte. Wir erinnern uns nochmal ganz kurz, sie wurde abgehört. Dann haben die Ermittler sie angerufen, haben gesagt, die Spur der Mantrailer-Hunde würden zu ihr führen. Und sie haben dadurch ja auch rausbekommen, dass Henrike ihre Tochter nach einem Alibi gefragt hat.
Ja, eine Frage, die sich immer wieder stellt, auch vor allem meinen Mandanten, wenn sie dann von einer solchen Telefonüberwachungsmaßnahme Kenntnis erlangen. Und die Voraussetzungen, jemanden abhören zu dürfen, sind relativ hoch gesteckt. Die Betonung liegt auf relativ, denn es bedarf jetzt keines dringenden Tatverdachts, sondern es genügt letztlich, dass aufgrund der Lebenserfahrung oder der kriminalistischen Erfahrung Anzeichen für eine schwere Straftat vorliegen. Und das ist dann die 2. Voraussetzung. Es muss eine schwere Straftat vorliegen. Und da geht es zum Beispiel natürlich um Tötungsdelikte, aber auch Straftaten gegen den demokratischen Rechtsstaat, Terrorismus, Kinderpornografie, aber auch Wirtschaftsdelikte. Da geht es dann um Geldwäsche, Subventionsbetrug, Wettbetrug, Vorenthalten und Veruntreuung von Arbeitsentgelt.
In Ottobrunn wurde von Julia die Frage gestellt, ob es denn keine Verkehrskameras gab, die Henrikes Fahrzeug auf dem Weg nach Koblenz hätten aufnehmen können, unabhängig von den Überwachungskameras an den Tankstellen.
Ja, eine sehr gute Frage, die man immer wieder gestellt bekommt. Allerdings ist angesichts der Grundrechte, insbesondere auf Freizügigkeit, es nicht zulässig, eine flächendeckende Kontrolle zuzulassen. Und das Bundesverfassungsgericht ist da auch sehr hart mit Gesetzen, die Daten sammeln, denn das muss immer zu einem bestimmten Zweck erfolgen und dann darf dieser Zweck nicht zweckentfremdet werden. In Österreich sieht es der Gesetzgeber anders. Da dürfen zum Beispiel die Mautkameras zur Aufklärung schwerster Straftaten, also ähnlich wie bei der Telefonüberwachung, ausgewertet werden.
Viele interessante Fragen, die ihr uns durchgeschickt habt, aber auch viele Vermutungen zu dem Fall, wer denn theoretisch noch als Täter in Frage kommen würde. Und da habt ihr immer wieder gesagt, wie sieht's denn eigentlich mit einem Auftragsmord aus? Hat man sowas verfolgt?
Ganz klar. Vor allem, wenn man einen Tatort auffindet, der so gut wie keine Spuren aufweist. Da schrillen ja regelrecht die Alarmglocken, dass es hier vielleicht ein Profi gewesen sein könnte, der hier am Werk war. Und genau deshalb muss man sich dann immer mindestens zwei Dinge ganz genau ansehen. Denn ein Auftragsmörder kostet logischerweise Geld. Und zum anderen musst du zu einem solchen Auftragsmörder auch logischerweise Kontakt haben. Und genau das wird dann bei Tatverdächtigen überprüft. Gab es seitens Enrique, seitens Bernd irgendwelche Kontakte, die man vielleicht nicht zuordnen konnte in letzter Zeit, aber auch in der jüngeren Vergangenheit? Und zum anderen schaut man sich auch ganz genau die Kontobewegungen an. Sprich, sind hier größere Bargeldabhebungen erfolgt oder sind hier irgendwelche Überweisungen getätigt worden auf dubiose Konten? Nichts dergleichen konnte man feststellen und deshalb schloss man einen Auftragsmord auch aus.
Die Mieterin Anneliese, die die Schreie in der Nacht gehört hat, die hat eine leise Männerstimme neben der weinenden Frauenstimme gehört. Und da habt ihr euch immer wieder gefragt, könnte die Stimme nicht theoretisch auch aus dem Fernseher kommen?
Da hat man sich auch sehr lange Gedanken drüber gemacht, insbesondere auch unter Bezugnahme des Verletzungsmusters beider Getöteten. Denn beim getöteten Mann ging man davon aus, dass er mit seinen Verletzungen einen Zeitraum von wenigen Minuten bis hin zu einer Stunde hätte überleben können. Wohingegen bei der Frau das Verletzungsmuster so schwer war, insbesondere was diesen tiefen Halsschnitt anging, dass sie noch nicht einmal dazu in der Lage gewesen wäre, irgendwelche Worte oder Laute zu formen, sodass man auch hier wiederum in der Retrospektive in Frage stellen muss, können überhaupt Laute seitens der Frau gefallen sein? Beim Mann wohl ja, bei der Frau wohl eher nein.
Anneliese hat eine leise Männerstimme neben der weinenden Frauenstimme gehört. Heißt das nicht, dass der Täter eigentlich ein Mann gewesen sein muss?
Eine sehr gute Frage, die sich abschließend, wie soll es anders sein, natürlich in beiderlei Richtungen beantworten lässt. Es könnte zum einen die Stimme des getöteten Rentners gewesen sein, aber es könnte auch genauso gut die Stimme eines möglichen Mörders und damit eben eines Mannes und nicht Henriques Stimme gewesen sein.
Eine weitere Theorie zu möglichen Tätern kam von Fabian in Deggendorf, der geschrieben hat, hat man denn in Erwägung gezogen, dass die beiden vielleicht doch Feinde hatten durch ihre Geschäftstätigkeit?
Man hat seitens der Polizei sehr umfangreiche Umfeldermittlungen getätigt, also sich genauestens angeguckt, wer alles in Geschäftsbeziehungen zu dem Rentnerpaar steht, mit wem es da vielleicht auch Probleme geben könnte. Aus der Akte ergab sich zumindest ein angespanntes Verhältnis zwischen dem Rentnerpaar und einem ihrer Pächtern. Das war der Besitzer eines italienischen Restaurants, mit dem soll es wohl Schwierigkeiten gegeben haben. Welcherlei Natur, was für Schwierigkeiten das letztlich waren und ob die so gravierend waren, dass das möglicherweise schon für ein Mordmotiv ausreicht, das blieb bis heute ungeklärt.
Wenn man sich jetzt nochmal anguckt, wie die beiden Leichen gefunden wurden, dass es auch keinerlei Spuren vor Ort gab, könnte man ja trotzdem nochmal die Theorie in den Raum stellen, dass es sich vielleicht doch um mehr als einen Täter gehandelt hat.
Die Theorie ist auch gar nicht so abwegig, dass ein Tatwerkzeug natürlich auch mehrfach vorhanden sein kann. Du kannst ja natürlich auch im Baumarkt oder wo auch immer nicht nur ein Messer, sondern auch zwei oder drei Messer besorgen und dann die jeweiligen Täter mit diesen baugleichen Messern ausstatten. Und dann wird die Rechtsmedizin bei der Untersuchung der Leichen natürlich wiederum zu dem Ergebnis kommen, es muss sich um ein und dasselbe Tatwerkzeug handeln.
Weil du gerade schon über die Tatwaffe gesprochen hast, dazu gab es ja auch noch eine ziemlich skurrile Ermittlergeschichte.
Man hatte im Zuge der Ermittlungen gegen Henrique auch sämtliche Familienvideos in ihrem Haus sichergestellt und ausgewertet und dabei festgestellt, dass es in ihrem Haushalt früher einen Messerblock in ihrer Küche gegeben hatte, der jetzt aber bei ihrer Festnahme fehlte. Und da schrillten natürlich gleich die Alarmglocken der Ermittler, die dann dachten, aha, ganz klar, die Tatwaffe muss ein Messer aus diesem Messerblock gewesen sein, sonst würde der ja jetzt nicht verschwunden sein. Und anhand der Auswertung der Filmaufnahmen konnte man dann auch Hersteller und Modell dieses Messerblocks feststellen. Es war nämlich ein Messerblock von irgendeinem Teleshopping-Kanal. Den haben sich die Mordermittler dann bestellt und dabei aber leider Gottes feststellen müssen, dass diese Messer alle so ein Glump waren, also so schlecht verarbeitet, dass sie bei jedem einzelnen Stich schon abgebrochen wären. Und deshalb sage ich ab jetzt immer zum Spaß, wenn man den perfekten Mord begehen will, am besten auch gleich alle Familienvideos besser löschen.
Ihr erinnert euch noch an die Freunde, von denen sich Henrike im Tatzeitraum das Auto leihen wollte. Die beiden standen ja auch mal ganz kurz im Fokus der Ermittlungen. Wir haben auf der Tour darüber nicht gesprochen. Wir haben euch ja immer gesagt, wir mussten den Fall auch ein bisschen für euch einkürzen.
Wir hatten das ja in Teil 2 auch schon angesprochen. Die beiden waren aus der Sicht der Polizei dem kriminalitätsbelasteten Milieu zuzuordnen, weil die Frau Prostituierte und der Mann Türsteher waren und jetzt kommt's, auch in der Tatnacht nachweislich zum Tatzeitpunkt ganz in der Nähe vom Tatort, wobei man das vielleicht ein bisschen relativieren muss mit ganz in der Nähe. Sie waren etwa 50 bis 100 Kilometer vom Tatort entfernt, aber durchaus zeitlich dazu in der Lage, auch diese Tat zu begehen. Aber im Nachgang hat man auch das dann nicht weiter verfolgt. Vielleicht auch, weil man ein wenig an dem Motiv zweifelte. Denn als einziges Motiv käme ja ein Raubmord in Frage. Und laut Ermittlern hatte ja im Haus nichts gefehlt. Bernd, der Ehemann von Henrike, hat mir aber gesagt, dass seine Eltern kurz vor der Tat aus einem zweiwöchigen Frankreich-Urlaub zurückgekommen waren und es üblich war, dass sie immer ihm und den Enkeln was mitbringen aus dem Urlaub. Und als er nach der Tatortarbeit im Haus war, hat er aber überhaupt kein Mitbringsel gefunden, sodass möglicherweise ja doch etwas fehlt. Und wir wissen natürlich auch nicht, ob das Rentnerpaar vielleicht größere Geldbeträge unter der Matratze versteckt hatte oder sonst wo. Dinge, von denen Bernd nichts wusste, denn wir erinnern uns, liebe Jackie, er wusste ja noch nicht mal, dass das Rentnerpaar möglicherweise auch einen Zweitschlüssel unter der Fußmatte oder im Blumenbeet versteckt.
Und trotzdem müsste wahrscheinlich dafür mehr durchwühlt gewesen sein, weil im Zweifel der Täter, der sich die Kohle holen will, auch nicht weiß, wo das Geld versteckt ist.
Außer du bedrohst das Rentnerpaar davor und sagst, sag mir, wo die Kohle ist.
Also jetzt mal eine ganz wilde Theorie zu den Freunden von Henrike. Könnte es dann sein, dass sie beauftragt wurden, diesen Mord zu begehen?
Ausschließen lässt sich im Strafrecht gar nichts. Nur nachdem man weder einen Zahlungsverkehr feststellen konnte, der ja zwingend notwendig für einen Auftragsmord wäre. Denn aus welchem anderen Grund sollte man denn sich bereit erklären, einen anderen Menschen zu töten und die damit verbundenen Risiken auf sich zu nehmen? Außer es gäbe vielleicht irgendwelches Geheimwissen, mit denen man die beiden erpressen könnte. Aber auch dazu gab es keinerlei Anhaltspunkte, also von dem her wäre das einfach nur eine Herumgestochere im Nebel.
Und genauso ging es den Ermittlern ja damals auch. Also man hat ja keinerlei Spuren in keiner Richtung gefunden. Und wie du auch schon gesagt hast, der Auftragsmord, der konnte auch relativ schnell ausgeschlossen werden. Und Alex hat in der letzten Folge schon angekündigt, dass wir noch über ein paar Dinge sprechen werden, die im Urteil keine Bedeutung gefunden haben, die aber vielleicht gar nicht so unwichtig sein könnten.
Man hatte bei der Tatortarbeit, die ja sehr akribisch vonstatten ging, wir erinnern uns, die Spurensicherung hatte ja fast eine Woche an der Tatörtlichkeit zugebracht, tatsächlich etwas gefunden. Nämlich ein Haar an einer der beiden Leichen und in der Garagenzufahrt zur Tatörtlichkeit einen Zigarettenstummel. Und jetzt haltet euch fest, beides ist im Laufe der Ermittlungen aus der Asservatenkammer verschwunden. Und das ist auch insoweit sehr beachtlich, denn Henrike hatte zum Tatzeitpunkt nachweislich rot gefärbte Haare. Dieses Haar kann also nicht von Henrike stammen und man muss sich ja dann schon die Frage stellen, wer außer dem Täter hätte denn sonst noch Kontakt zu den Leichen gehabt, bevor die Spurensicherung ihre Arbeit verrichtet hat? Und von der Spurensicherung selbst wird es aller Wahrscheinlichkeit nicht sein, denn wir alle wissen ja, die Spurensicherung ist ja in Ganzkörper-Papieranzügen gekleidet, mit Maske und Kapuze. Also diese Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Und was den Zigarettenstummel anging, konnte man zumindest noch feststellen, welche Zigarettenmarke das war. Und das war eine Marke, die weder Henrike noch Bernd noch seine Eltern geraucht haben, also auch hier definitiv von jemandem der Familie Fremdes dort weggeschnippt worden sein muss. Und das finde ich dann schon beachtlich, dass ausgerechnet diese beiden Asservate verschwinden. Im Nachgang ist es natürlich sehr schwierig, das aufzuarbeiten. Im Urteil findet es, wie gesagt, keinerlei Erwähnung.
Wir können hier an der Stelle zusammenfassen, hier gibt es ein rechtskräftiges Urteil. Henrike, also Bernds Ehefrau, wurde aufgrund von Indizien für schuldig befunden, im Sommer 2011 den Doppelmord von Koblenz begangen zu haben. Also ihre Schwiegereltern ermordet zu haben aus Habgier, um an das Erbe ranzukommen. Henrike wurde rechtskräftig verurteilt zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und die besondere Schwere der Schuld wurde festgestellt. Julia hat in München auf unserer Tour gefragt, warum ist das Urteil gegen Henrike denn überhaupt rechtskräftig geworden? Diese Indizien reichen dafür aus?
Auch ein einziges Indiz reicht in der Theorie dafür aus, jemanden zu verurteilen. Denn es gibt in Deutschland keine Beweisregeln. Also getreu dem Motto, du musst so und so viele Beweise oder Indizien haben, ehe du jemanden verurteilen darfst. Sondern der Richter muss lediglich natürlich unter denklogischen Aspekten von der Schuld des Angeklagten überzeugt sein. Denn wenn man auch nur Indizien hat, können diese in ihrer Gesamtheit als Nachweis der Täterschaft ausreichen, um eine entsprechende Überzeugung zu vermitteln. Ganz wichtig dabei ist, dass man Indizien nicht einzeln bewerten darf. Und diesem Fehlschluss unterliegen nicht nur juristische Laien, sondern auch ganz oft wir Strafverteidiger, aber hin und wieder auch Gerichte. Einen solchen spektakulären Fall haben wir ja auch bei uns im Podcast besprochen, dem sogenannten Strohballenmord. Da wurde ja ein Urteil genau deshalb aufgehoben vom Bundesgerichtshof, weil das Gericht jedes Einzelindiz aber dann nicht nochmal in der Gesamtschau bewertet hatte. Und was ich damit meine ist, klar können sich bei der Betrachtung einzelner Indizien jedes Einzelindiz für sich genommen erklären lassen. Aber wenn du dann mehrere Indizien hast, die auf einen Umstand hinweisen, also einen sogenannten Indizienring, der sich wie eine Schlinge um den Hals legt, dann kann die Beweislast dieses Indizienrings so erdrückend sein, dass man dann durchaus zu der Überzeugung kommen kann, naja, also wie wahrscheinlich ist es denn jetzt, dass er der Täter ist oder nicht? Letzten Endes ist es immer eine Wahrscheinlichkeitsrechnung und man darf nicht dem Trugschluss unterliegen, dass es in Deutschland nach einem Gerichtsurteil immer zur Feststellung der tatsächlichen Wirklichkeit kommt, also wie es wirklich war, sondern letzten Endes ist es immer nur eine juristische Wahrheit, die viel von Wahrscheinlichkeiten abhängt. Also wie wahrscheinlich ist es, dass dann so viele Zufälle aufeinandertreffen, so viele Indizien, die sich zwar in die eine, aber auch in die andere Richtung erklären lassen, dann aber sich in der Person des Angeklagten dann, um das Bild nochmal zu bemühen, wie eine Schlinge um den Hals legen und dann kann man auch darauf ein Urteil stützen.
Und da muss man ja auch nochmal dazu sagen, dass es wirklich in den seltensten Fällen tatsächlich handfeste Beweise gibt. Also die meisten Urteile beruhen ja auf Indizien.
Was letztlich der Definition des Beweises geschuldet ist, zumal es ja im deutschen Strafprozess nur 4 abschließende Beweismittel gibt, nämlich den sogenannten Zeugenbeweis, übrigens der häufigste Beweis. Das heißt, jemand hat zum Beispiel eine Straftat selbst wahrgenommen oder die sogenannte In-Augenscheinnahme. Klassischer Fall wäre eine Kameraaufzeichnung. Dann gibt es den sogenannten Sachverständigenbeweis, sprich ein Rechtsmediziner, der einem sagen kann, ja, dieser Mensch ist tot. Daran ist dann auch nicht zu rütteln. Und als allerletztes dann noch den sogenannten Urkundsbeweis. Klassisches Beispiel, ich behaupte, ich bin Rechtsanwalt, dann kann ich das mit meiner Anwaltsurkunde belegen.
Mensch, das ist immer wieder so eine kleine Wiederholung hier. Ja. Irgendwann musst du uns alle mal abfragen. Auch oft von euch gefragt, ist Henrike denn gegen das Urteil in Revision gegangen?
Ja, die meisten Verurteilten eines Tötungsdeliktes gehen in Revision, dann ist es die letzte und einzige Möglichkeit, ein Urteil überprüfen zu lassen. Ein nur sehr stumpfes Schwert in den Händen des Strafverteidigers, denn bei dem Rechtsmittel der Revision wird lediglich überprüft, ob Rechtsfehler gemacht wurden. Es werden also keine Tatsachen bewertet, sprich es kommt nicht zu einer erneuten Verhandlung, in der dann nochmal Zeugen vernommen werden würden oder Beweise neu gewertet würden. Und im Fall von Henrike kam der Bundesgerichtshof zu dem Entschluss, dass hier keine Rechtsfehler vorlagen.
Alle, die nicht auf unserer Tour waren, haben sich jetzt mit Sicherheit die letzten Folgen gefragt, ja, was hat Alex denn jetzt eigentlich mit diesem Fall zu tun? Alex vertritt die Familie Schemmer gerade im Wiederaufnahmeverfahren. Und wir wissen ja aus unseren bisherigen Folgen, solche Wiederaufnahmeverfahren auf den Weg zu bringen, ist eine ziemlich schwere Sache bei uns in Deutschland. Dafür muss man neue Tatsachen vorlegen. Welche neuen Tatsachen sind das, Alex?
Also um es ganz korrekt zu sagen, müssen es nicht nur neue Tatsachen sein. Es können theoretisch auch andere Gründe eine Rolle spielen, ein Wiederaufnahmeverfahren zu betreiben. Die sind aber so selten, zum Beispiel weil ein Sachverständiger vorsätzlich ein unrichtiges Gutachten abgegeben hat oder im Nachhinein sich herausstellt, dass ein Zeuge vorsätzlich gelogen hat. Das ist auch, was die Nachweisbarkeit angeht, extrem schwierig. Das heißt, in den meisten, fast in allen Fällen wird es darum gehen, neue Beweise vorzulegen, die, und da kommt jetzt schon wieder die nächste Einschränkung, nicht bis zum Zeitpunkt des Urteils dem Gericht vorgelegen haben dürfen beziehungsweise von dem Gericht nicht bewertet beziehungsweise gesehen worden sein dürfen. Und das schränkt natürlich schon diese Wiederaufnahme extrem ein. Die häufigste Möglichkeit, ein solches Wiederaufnahmeverfahren daher zu betreiben, sind neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Wir haben ja hier ein sehr prominentes Beispiel mit dem sogenannten Badewannenmord auch bei uns im Podcast gehabt. Und das wurde letztlich damit gewonnen, dass man anhand eines biomechanischen Gutachtens, das sich neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse bediente, insbesondere auch unter Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz, zu einer ganz neuen Bewertung des Sachverhalts kam und nachweisen konnte, dass die Tote in der Badewanne nicht aufgrund eines Fremdverschuldens, sondern aufgrund eines eigenen Verschuldens unglücklich gestürzt und in der Badewanne ertrunken war. Und das ist eines der Punkte, die auch wir jetzt im sogenannten Doppelmord von Koblenz zur Begründung eines Wiederaufnahmeverfahrens anführen wollen. Wir haben uns desselben Instituts bedient. Die sollen jetzt für unseren Fall ein biomechanisches Gutachten erstellen. Und dabei wird es unter anderem auch um die Frage gehen, ist es überhaupt möglich, aufgrund der immensen Größenunterschiede zwischen Henrike, die ja sehr groß ist, und dem Rentnerpaar, das im Vergleich deutlich kleiner ist, die Stiche so zu platzieren, wie sie dann letztlich von der Rechtsmedizin festgestellt wurden. Also kann das sein, dass wenn Henrike zusticht, von ihrer Armlänge, von ihrer Größe her, die Stiche dann auch da wären, wo sie letztlich aufgefunden wurden. Des Weiteren wird es auch um die Frage gehen, lässt sich anhand des Obduktionsberichts erkennen, ob der Täter Rechts- oder Linkshänder war? Beziehungsweise lässt sich dies im Nachhinein anhand neuerer wissenschaftlicher Methoden auch gerichtsfest belegen. Ein weiterer Punkt, der nicht ganz unumstritten ist, ist ein weiteres Gutachten, das wir in Auftrag gegeben haben, nämlich einen sogenannten Polygraphentest, einen Lügendetektortest. Und Henrike hat sich eines solchen Tests unterzogen und sie hat diesen Lügendetektortest bestanden. Es gab auch schon Gerichte in Deutschland, die einen solchen Lügendetektortest zum Nachweis der Unschuld zugelassen haben. Der Bundesgerichtshof hat das bisher nicht.
Wie schätzt du eure Chancen ein? Wir wissen ja generell, bei Wiederaufnahmeverfahren sind die generell gering. Was hast du für ein Gefühl bei diesem Verfahren?
Also was diesen Polygraphentest angeht, bin ich geteilter Gefühle. Was das biomechanische Gutachten angeht, da wäre ich schon nochmal deutlich optimistischer, je nachdem, zu welchem Ergebnis die Biomechaniker kommen. Denn die große Frage wird sein, reichen die uns noch zur Verfügung stehenden Unterlagen überhaupt dafür aus, den Wissenschaftlern genügend Anknüpfungsmaterial zu geben? Denn man darf ja nicht vergessen, die Tat liegt jetzt 12 Jahre zurück, die Leichen sind auch nicht mehr vorhanden, so hart das jetzt klingt, aber die wären natürlich von erheblicher Relevanz gewesen, die noch zeitnah untersuchen zu können. Wir können uns also hier nur auf die Obduktionsberichte verlassen. Und das ist natürlich immer davon abhängig, wie gut dieses Material ist. Und deswegen bin ich jetzt noch vorsichtig mit meinem Optimismus. Aber hier gilt das Gleiche wie beim Lottospielen. Wenn du nicht spielst, kannst du nichts gewinnen. Wenn du die Wiederaufnahme nicht betreibst, kannst du auch deinen Mandanten nicht aus dem Knast holen.
Wie kann man sich das denn zeitlich vorstellen? Ihr reicht dieses Wiederaufnahmeverfahren ein. Wann kann man dann mit einer Verhandlung rechnen?
Dieses Wiederaufnahmeverfahren ist natürlich sehr förmlich. Wie soll es auch anders sein in Deutschland? Es wird dann überhaupt erstmal geprüft, ob dieser Wiederaufnahmeantrag zulässig ist. Und im Anschluss geht es dann in das sogenannte Probationsverfahren. Also da wird dann von einem Gericht geprüft, ob denn der Antrag begründet ist. Also sprich, ob zum Beispiel auch wirklich neue Tatsachen oder Beweise vorliegen, die einen Freispruch oder zumindest eine Milderung des ursprünglichen Urteils bewirken können oder die anderen Gründe, die ich angeführt habe, die aber eher selten sind. Also rechne für ein solches Wiederaufnahmeverfahren vom Antrag bis zu dem Beschluss, dass das Verfahren wieder aufgenommen wird, mindestens ein Jahr. Und dann, darf man ja nicht vergessen, muss man ja im Falle des Erfolgs wieder ganz von vorne anfangen. Das heißt, Henrike müsste sich dann wieder einer vollständigen Hauptverhandlung vor einem Landgericht stellen.
Wir werden weiter an diesem Fall dranbleiben, sind ganz gespannt, welche neuen Entwicklungen es da gibt. Ganz wichtig hier auch nochmal zu sagen, das ist ein rechtskräftiges Urteil gegen Henrike, das hier gefällt wurde im Jahr 2012. Und Alex vertritt die Familie hier im Wiederaufnahmeverfahren, nimmt also hier keine neutrale Position ein. Das ist keine neutrale Gerichtsberichterstattung. Alex, vielen Dank und vielen Dank auch an euch für die ganzen Fragen, die ihr uns durchgeschickt habt in den letzten Wochen und auch auf Tour. Und auch heute haben wir natürlich wieder einen Podcast-Tipp für euch, für alle, die gern auf dem Laufenden bleiben. Vielleicht kennt ihr ja selber manchmal, man hört von aktuellen Geschehnissen und hat aber das Gefühl, man will noch mehr. Man ist irgendwie nicht tief genug drin, um sich da wirklich eine Meinung zu bilden. Deswegen kann ich euch den Podcast 11 km nur ans Herz legen. Das ist der Podcast der Tagesschau, die wirklich Tiefgang versprechen. Da geht's in jeder Folge um ein anderes aktuelles Thema. Wahnsinnig spannend und vor allem investigativ und sehr hochwertig recherchiert. Da sind wirklich die besten Journalisten und Journalistinnen der ARD, die euch mit ins Geschehen nehmen, die euch neue Perspektiven liefern und mit denen ihr dort abtauchen könnt. 11 km, der Tagesschau-Podcast. Bekommt ihr natürlich auch bei uns in der ARD-Audiothek-App, aber auch sonst überall, wo ihr gerne eure Podcasts hört. Und dann wollte ich noch kurz zu einem anderen Thema kommen. Wir sind nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Und da gibt's auch einen Publikumspreis, also einen Preis, den ihr sozusagen vergebt. Wenn ihr sagt, ach Mensch, Shaki und Alex, ja, die mag ich doch schon ganz gern, dann freut's uns total, wenn ihr euch mal reinklickt auf deutscher-podcastpreis.de. Sucht ihr uns einfach unter Bayern 3 True Crime Podcasts und dann könnt ihr uns eure Stimme geben. Vielen, vielen Dank schon mal. Und zum Schluss freuen wir uns über die Verabschiedung, die uns Manuel über den Bayern 3 Instagram-Account durchgeschickt hat. Der sagt, ich bin am Start bei eurer Tour und dann will ich bitte zum Abschluss hören, Arrivederci.
Ich fand vor allem interessant, dass du sagst, wir freuen uns auf die Verabschiedung.
Ja, klar. Irgendwann überzeuge ich dich schon noch. Ja, wenn ihr seinen Blick sehen könntet. Also, ist jetzt auch gut, dass wir diese Folge hier beenden. Hey, wir hören uns nächste Woche. Macht's gut.
Bayern 3, True Crime. True Crime. Unter Verdacht.
Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.